Bayern Online, der Podcast. Heimat hören.
Hallo beim Bayern Online Podcast. Ich bin heute gar nicht weg, weit weg von Bayreuth. Ich bin heute in Goldkronach im Goldbergbaumuseum mit der Frau Taubenreuther. Hallo.
Hallo.
Und dem Herrn Nitsche.
Hallo.
Hallo, Herr Nitsche. Sie sind der Museumsdirektor oder wie muss man das? Der Museumsleiter. Ja, okay. Wollen Sie einfach mal ein paar Worte zum Museum sagen?
Ja, also wir haben hier in Goldkronach, in diesem Gebäude, in der Bayreuther Straße 21, haben wir seit 20 Jahren neu installiert ein Goldbergbaumuseum. Goldbergbaumuseum, Alleinstellungsmerkmal Goldbergbau in Goldkronach. Und zudem hat dieses Museum noch eine Besonderheit. In diesem Museum nächtigte einige Male sogar Alexander von Humboldt in seiner Zeit im Fichtelgebirge 1792 bis 1797 war Alexander von Humboldt eben im Fichtelgebirge und hat dort eben den Bergbau auf Wirtschaftlichkeit untersucht. Und zwar im Auftrag seines Arbeitgebers, in Anführungszeichen, das war der preußische Staat. Mhm. Und da hat eben Humboldt als junger Mann, als 21-Jähriger, eben auch hier in Goldkronach diese Goldabbaustätten. Goldkronach, muss ich fairerweise noch sagen, Goldkronach/Brandholz, ein Ortsteil heute von Goldkronach. Und da hat man bis 1929 Gold abgebaut. Und zwar im bergmännischen Verfahren. Man hat einen Schacht bis 180 Meter tief in den Boden getrieben, mit Stollen dann abgehend von dem Schacht, mit Dampfmaschinen alles betrieben.
Das war der Wittmann-Stollen, oder?
Das war dieser berühmte Wittmann-Schacht, ne? Wittmann-Stollen.
Ne? Also Schacht, habe ich heute gelernt, ist von oben senkrecht und Stollen ist waagrecht. Ich habe heute noch ganz viel gelernt. Also auch der Name Goldkronach, das ist, dass eine Stadt ist, das kommt ja aus dem Mittelalter und hat praktisch damit zu tun, dass hier Gold gefördert wurde.
Ja, das ist so, dass das frühe Mittelalter, denn zunächst bestand ja Goldkronach eigentlich nur aus 3-4 Höfen. Mhm. Das war rein landwirtschaftlich geprägtes Gebiet.
Hier, ne? Hieß ja auch gar nicht Goldkronach, hieß
das
Kronach
hieß
nur, oder?
Kronach bzw. Kranach, später eben Kronach. Und um wahrscheinlich dann Verwechslungen auszuschließen, nachdem es ja im Frankenwald noch ein Kronach gibt, eben auch Kranach vorher, mhm, hat man eben mit Hilfe des Entdeckens des Goldes eben Gold vorgesetzt. Mhm. Goldkronach.
Ne? Ja, so kam Goldkronach zu seinem Namen.
Und heute einfach ein Städtchen mit über 800 Jahren Stadtgeschichte in dem Sinne. Und wie wir eingangs sagten, einfach Goldbergbau. Und dieses Museum, wo wir uns heute befinden, hat sich eben dem Goldbergbau gewidmet.
Ja, und wir haben also heute schon gehört, also man muss sich das nicht vorstellen wie Western, ne? Also da gibt es keine Nuggets, da gibt es keine Säcke mit dicken Goldstücken drin, sondern das ist alles ein wenig so Flimmer, heißt es, glaube ich.
Ja, also ich würde sagen, die Begrifflichkeit Western trifft eigentlich zu.
Okay.
Denn zunächst hat man Gold gewaschen. In den Bächen, in den Flüssen, also als Fluss, der Weiße Main, da hat man erstmalig in diesem, ich sag mal, Schwemmsand Gold entdeckt und hat das regelrecht gewaschen. Über 200 Jahre lang hat man hier Gold gewaschen. Und man hat zum Teil, also so historische Aufzeichnungen geben das her, im Jahr bis zu 200 Kilogramm reines 24-karätiges Gold hier aus diesen Bächen, Flüssen rausgewaschen. 200 Kilogramm pro Kalenderjahr.
Ja, das muss ja, also Gold-Kronach dann eine reiche Stadt gewesen sein. Oder also, ist das alles nach München oder nach Berlin geflossen?
Das ist eigentlich relativ zu sehen, ne? Reich. Reich vielleicht deswegen, dass die Leute, die hier beschäftigt waren, beruflich ein Auskommen hatten. Es waren zum Teil Nebenerwerbslandwirte, die im Haupterwerb eben beschäftigt waren, im Goldbergbau. Man war ja nicht nur in den Stollen und später in den Schächten beschäftigt, sondern es gab ja eine ganze Reihe von Dingen wie Holzröhren herzustellen oder Stempel und Stützen herzustellen und überhaupt für Schmelzeinrichtungen Holz zu fällen. Man hat ja unwahrscheinlich Holz gebraucht, ne? Um eben Temperaturen von über 1000 Grad zu erzeugen.
Ja gut, also das ist sozusagen die Zulieferindustrie gewesen, wie man heute so schön sagt. Wie muss man sich das vorstellen? Wie groß war Bayreuth zum damaligen Zeitpunkt und war Gold-Kronach vielleicht damals sogar wichtiger als Bayreuth?
Das will ich so nicht sagen. Gold-Kronach selbst war ja nicht so, wie eingangs gesagt, in der Westernzeit Amerikas dieser Goldrausch, sondern man hat so im 11. Jahrhundert stieß man erstmalig auf Gold hier in der Gegend. Das sind Venediger oder die Welschen eben aus Tirol, Südtirol gekommen und haben hier blaues Gestein gesucht. Und zwar blaues Gestein zum Färben ihrer Keramikerzeugnisse. Und dabei sollen die eben auch Quarzgestein entdeckt haben, gefunden haben, und in diesem Quarzgestein ist eben Gold eingeschlossen. Und da hat man erstmalig eben mit Hilfe dieser Goldeinschlüsse, die eben dann auch rausgewaschen wurden durch die Bäche, durch den Weißen Main, dieses Gold erstmalig entdeckt und hat dieses blaue Gestein, Kobaltgestein, einfach mal auf die Seite gelegt, und da ist man erstmalig eben auf dieses Waschgold gestoßen, was wir vorhin eingangs sagten. Und dieses Waschgold hat man eben über 200 Jahre lang aus den Bächen und Flüssen geholt, und als dieses Waschgold sozusagen nicht mehr wirtschaftlich war, hat man oder musste man bergmännisch an das Gold ran. Das heißt, man musste Stollen anlegen, 70, 80 Stollen hier in der Gegend, und hat in den Stollen ja immer den Weg zum Gold gesucht, indem man Quarzgestein, also Quarzgänge gesehen hat und diesen Quarzgängen nachgegangen ist und hat das Quarz nach draußen gefördert, und diese Quarzstücke hat man dann verladen, auf Fuhrwerke verladen, und hat die nach Goldmühl gebracht. Also wie das Wort schon sagt, das wurde gemahlen, in dem Sinne eigentlich eher gepocht, ein Pochwerk. Das heißt, man musste das Quarzgestein zerkleinern zu einem Gesteinsmehl, Gesteinsstaub, und hat dann aus diesem Gesteinsstaub dann in einem Verfahren, das hieß anfangs das Quecksilberverfahren, seit 1380 das Gold rausgeholt aus diesem Gesteinsmehl. Das heißt, das Gold hat sich angelagert an dieses Quecksilber. Das Quecksilber hat sich verflüchtigt dann, und eine Goldmasse, eine schmierige Goldmasse ist dann übrig geblieben. Und im Zuge verschiedener Verfahren über bestimmte Fließbänder, Fließstoffe, hat man dann das Gold eben ja sozusagen zutage gebracht.
Okay, und was hat das dann noch für Einflüsse gehabt hier auf die Region? Ich meine, Gold klingt ja jetzt immer nach viel Geld. Ja, ging es den Goldkronachern damals besser als den Leuten in der Umgebung, oder hatten die nur den härteren Job?
Also es war so, dass die Aufzeichnungen im frühen, späten Mittelalter hat Agricola die meisten Aufzeichnungen hinterlassen, auch eine ganze Reihe von detaillierten Zeichnungen. Davon profitieren heute die Historiker immer noch, wie man eben damals auf das Gold stieß. Und die Frage, die eingangs gestellt wurde, wurden die Leute reich, wie viele waren beschäftigt, das hielt sich so in Grenzen. Es war hier in dem Raum um Goldkronach, waren so im Schnitt, dürften das etwa so 300 Leute insgesamt gewesen sein, auch mit den vielen Nebenberufen. Da gab es ja dann Schmiede, Schlosser, dann letzten Endes auch Zimmerleute, die man gebraucht hat. Und diejenigen, die eigentlich vor Ort in den Stollen im Berg waren, das dürften immer so in einer Schicht vielleicht 10, 20 gewesen sein, dann hörte es schon auf.
Das heißt, man kann sagen, die Goldgräberei war ein Wirtschaftsfaktor, der dann trotzdem 300 Leuten Lohn und Brot gegeben hat.
Mit Sicherheit. Und diese Anzahl von Leuten, also man dürfte, man kann ruhig sagen, etwa so 300 Leute, die da beschäftigt waren, mal etwas mehr, eher eigentlich weniger, die in dieser Gegend eben ja, ihren Broterwerb hatten durch die Goldförderung hier in der Gegend.
Kann man das eigentlich Sommer wie Winter machen?
Das war eigentlich saisonunabhängig, war das, ne?
Ja, weil die Winter waren ja früher hier noch deutlich härter, ne?
Sie dürfen nicht vergessen, in einem Bergwerk ist eine konstante Temperatur zwischen 6 bis 8 Grad, Sommers wie Winters. Mhm. Ja, das heißt, je kälter es draußen war, umso besser ist es eigentlich für den natürlichen Luftdurchzug in einem Bergwerk, weil die Luft, die kalte Luft am Mundloch, an dem Ausgang eines Bergwerkes vorbeistreicht. Mhm. Dort ist es wärmer. Diese Luft, die dort vorbeistreicht, fängt an, sich eben zu erwärmen, reinzuziehen in diesen Stollen, um dann eben, jeder Stollen ist mit leichtem Gefälle angelegt worden, eben entsprechend langsam nach oben zu wandern und über eine senkrecht führende Schachtsituation dann nach oben auszuströmen. Das nennt man sozusagen den Winterzug. Und im Sommer, wenn es eben entsprechend draußen warm war und im Bergwerk entsprechend kälter als die umliegende Luft, war es eben so, dass die Luft, die oben heranstreicht, an diesem senkrechten Schachtverlauf sich abkühlt. Indem sie kälter wird, wandert sie langsam, weil sie schwerer wird, nach unten und zieht dann an der untersten Stelle eines Bergwerkes wieder hinaus. Das ist der sogenannte Sommerzug. Und je stärker der Temperaturunterschied von außen zu der bergwerksinnenliegenden Temperatur ist, umso besser ist diese natürliche Bewetterung.
Okay, aber das heißt also mit anderen Worten, das war das ganze Jahr möglich. Die Leute haben das ganze Jahr ihr Auskommen gehabt und waren ja im Endeffekt ja dann noch flankiert von 3 Bauernhöfen, wenn man das mal so sieht. Vielen Dank. Für die Zuhörer, wir kriegen jetzt was zu trinken.
Genau.
Und dann ging es denen eigentlich soweit ganz gut. Und was mich aber interessiert noch, wo oder wer hat denn den Auftrag gegeben, Gold zu waschen?
Da kommen wir genau dahin, dass es eben den Leuten nicht ganz gut ging. Denen ging es so weit gut, dass sie eben in Lohn und Brot standen. Reich wurden sie nicht, aber sie hatten ihr Auskommen. Und sie hatten, wenn sie Bergleute waren, eben einen besonderen Berufsstand. Sie unterlagen der Justiz des Bergrechtes und nicht dem allgemeinen Justizrecht. Und sie hatten zum Beispiel die Fähigkeit und die Erlaubnis, einfache Waffen mit sich zu führen. Das durfte niemand sonst, der Leibeigener war, weil Bauernwirtschaft war ja früher in erster Linie in Lehen- und Leibeigenschaftsverfahren. Mhm. Ja, also insofern waren die Bergleute zwar unter Tage, unter misslichen Umständen teilweise beschäftigt, wenn man jetzt mal keine Sicht, schlechte Luft, einen ganzen Tag unter Tage und nicht an der frischen Luft und im Sonnenlicht, davon mal ausgeht, waren sie aber trotzdem stolze Leute, ja. Sie empfanden sich als etwas Besonderes. Und Auftraggeber und die, die das eigentliche Geld aus dieser Sache gezogen haben, das waren die Burggrafen und späteren Markgrafen. Der, der uns die Stadtrechte hier in Golkow nach 1365 verliehen hat, war der Burggraf Friedrich V. zu Nürnberg. Mhm. Der hat in seiner Zeit, seiner Regentschaftszeit, das meiste Gold herausgeholt, nämlich im 14. Jahrhundert. Es ist 1363 die alte Zeche, die jetzt Fürstenzeche benannt wird, unter Hans von Watzmannsdorf gemutet worden, also aufgemacht worden. Und sie war eine der ertragreichsten Zechenanlagen von Golkronach über die ganzen Jahrhunderte des Bergbaus. Und der sogenannte Burggraf und oder Burgfürst, Entschuldigung, und spätere Markgraf und auch seine Nachfolger, das waren die Hauptgeldgeber und waren natürlich auch die, die in erster Linie das Geld rausgezogen haben. Im Laufe der Jahrhunderte war es allerdings so, dass diese Markgrafen natürlich nicht unendlich über Geld verfügt haben. Die waren ja in Kriegsscharmützel und anderen politischen Nebenschauplätzen verhaftet, was alles Geld gebunden hat. Demzufolge haben die sich natürlich auch an andere Berufsgruppen und Personengruppen gewandt, wie zum Beispiel reiche Kaufmannsleute oder risikofreudige Kaufmannsleute, was hier in Golkronach zum Beispiel relativ wenig bekannt ist, obwohl es ganz klar in einem Raum sogar schwarz auf weiß an der Wand steht, dass der Vater von Albrecht Dürer hier Koksinhaber in Golkronach gewesen ist. Er hatte sozusagen Anteile das am Bergwerk.
Kuxen Anteile am Bergwerk.
Kuxe ist ein altes tschechisches Wort für Anteile an einem Bergwerk. Und Kuxe berechnen sich so, dass ein Kux den Wert eines 128stel eines Bergwerkes hat.
Wie kommt, warum kein Hundertstel, warum ein 128stel?
Das hängt mit alten Rechnungsweisen zusammen, mit denen ich mich persönlich nicht beschäftigt habe. Aber es gibt hier in Golkronach sogar jemanden, der auch dieses Thema schon mal in einer wunderbaren PowerPoint-Präsentation in einem Vortragsabend erklärt hat. Okay. Aber die eigentlichen Anfänge unseres heute bekannten Bergbaus hier im deutsch- und süddeutschen Raum und im Nachbarbereich geht ja sehr viel aus böhmischer Seite her. Und daher auch teilweise diese alten Begrifflichkeiten. Ja?
Das war ja zum damaligen Zeitpunkt ja in Anführungszeichen noch Deutschland, ne? Böhmen, Mähren.
Das kann man so sagen.
Gehörte dazu, auf jeden Fall eben der deutschsprachige Raum, eben der österreichische Anteil, kann man heute sagen, der böhmische Raum. Ne? Es gibt ja böhmische Städte, die genau zur gleichen Zeit, als Golkronach eben die Stadterhebung zugesprochen bekam, auch in Böhmen drüben, zwei Städte eben auch im Zuge ja, des Bergbaus eben auch das Stadtrecht verliehen bekommen haben. Ne? Das hing nicht damit zusammen mit einer bestimmten Einwohnerzahl, sondern eben auch mit dieser Fundstätte, in Anführungszeichen, eben Gold hier. Ne? Deswegen ist Gold letzten Endes ja der Ursprung gewesen für die Stadterhebung, kann man heute sagen.
Von Golkronach und von den zwei tschechischen Städten. Genau, ne? Wissen Sie zufällig, welche zwei tschechischen Städte sind?
Das dürfte in Böhmen eine Stadt gewesen sein. Vielleicht kommen wir im Laufe des Gesprächs noch drauf zu sprechen. Da war auch zum Teil Humboldt in diesem Gebiet auch, so Richtung Schlesien. Das, was wir heute als Schlesien bezeichnen. Und das, was Sie eingangs eben sagten, auch die Sache mit den Maßen, die zum Teil sehr, sehr unterschiedlich sind, also keine metrischen Maße. Da ist ja auch Humboldt, als Alexander von Humboldt 1792 durch Preußen hierher geschickt wurde, um eben die Wirtschaftlichkeit jetzt hier des Goldbergbaues zu untersuchen. Der hat eben hautnah mitbekommen, diese verschiedenen Maßeinheiten. Also ein Fuß, ein preußischer Fuß, dann bestimmte Gewichtseinheiten, dann Lachter als Längenmaß Und er war einer der Ersten, der später auf seiner Reise oder auf seinen Reisen in Südamerika dieses metrische Maß mit in die Tat umgesetzt hat, mit dem sogenannten Urmeter in Paris, hat er alles eben auf die Seite gelegt und hat gesagt, um besser eine gewisse Internationalität darzustellen und eine Vereinheitlichung der Maße, hat er sich festgelegt auf metrische Maße. Das ist eben auch in der Zeit Humboldts und das hat Humboldt auch forciert.
Zwei Sachen interessieren mich. Erstens, es gab einen Fuß und einen preußischen Fuß.
Genau.
War der größer oder kleiner, der preußische Fuß?
Das kann ich nicht so sagen. Na, das
dem Preußen ne? ja gerne großen Großtum unterstellt wird, gehe ich davon aus, es wird größer gewesen sein. Aber ich kann Ihnen jetzt auch nicht genau die Zentimeter sagen.
Und die zweite Frage wäre gewesen, warum schickt der König aus Berlin den Humboldt hierher, wenn der Markgraf aus Nürnberg die Rechte hier hat?
Das kann Klaus Nietzsche mit Sicherheit gleich ganz genau beleuchten. Zu dem Zeitpunkt ist nämlich hier unser Gebiet, das sogenannte bayreuthisch-ansbachische Markgrafentum, weil das war einmal das Markgrafentum Bayreuth und einmal das Markgrafentum Ansbach, die sind zu dem Zeitpunkt unter preußischer Hoheit gewesen. Wie es dazu kam, kann Klaus jetzt mit Sicherheit noch näher sagen.
Das war so, dass ich verkürze es mal auf die Markgrafen Ansbach Bayreuth. Die hatten also in der damaligen Zeit, also vor 1770, hatten die sehr viel Geld investiert in die Eremitage, in verschiedene herrschaftliche Gebäude, in einen großen Park, Saint-Pareil bei Hollfeld. Und man hat also sehr viel Geld investiert in, ja, ich sag mal, in Gebäude, die letzten Endes nur einigen wenigen Menschen zur Verfügung standen, eben dem Adel. Und zum anderen hat die Familienpolitik auch eine Rolle gespielt. Man hatte eben keine direkten männlichen Nachkommen mehr seitens der Markgrafen Ansbach Bayreuth. Und es bestand ja eine verwandtschaftliche Beziehung zum preußischen Königshaus. Und da hat eben in der Zeit, ich sage mal, der Geldverknappung hier, der Markgrafen Preußen die Chance gewittert und einfach gesagt, das war gerade um 1792, als Humboldt hierher kam, dieses Gebiet, das Obermaingebiet, das ist das heutige Oberfranken etwa, das wird mit einem Schlag preußisch. Und da hat eben dann Preußen den Zugriff auch gehabt auf die verschiedenen Bergbauunternehmungen hier im Fichtelgebirge. Also nicht nur Gold, sondern auch Eisen und Kupfer. Eisen besonders in dem Arzberger Wunsiedlerraum und Kupfer in dem Gebiet, sagt eigentlich schon der Name Kupferberg, und auch Schieferabbau in dem Gebiet Naila, Bad Steben. Und dieses Gebiet selbst, das eben dann mit einem Schlag eben preußisch wurde, da wurde eben Humboldt, der junge Alexander von Humboldt, der in Freiberg in Sachsen sein Studium abgeschlossen hat, Bergbau und Hüttenwesen, hierher geschickt, letzten Endes von Hardenberg. Hardenberg hat ihn hierher geschickt, um diese Lagerstätten, ich verkürze das mal auf Erzlagerstätten, auf Wirtschaftlichkeit zu untersuchen. Und da gibt es auch einen Ausspruch, als Humboldt hier in Goldkronach war und hat diesen Ludwig-Wittmann-Schacht als Beispiel oder die Fürstenzeche untersucht, soll er gesagt haben, die Bergleute hier, sind mehr mit der Lichterhaltung beschäftigt als mit dem Goldabbau. Das heißt, ein dauerhaftes Licht in den Stollen war ja wichtig, lebenswichtig, auch überlebenswichtig für die Bergleute dort drin. Und da hat eben der junge Humboldt damals in Bad Berneck hat er den Versuch durchgeführt,
da wäre er fast gestorben,
diesen sogenannten Lichterhalter entwickelt. Und das, was so ein Blick wirft auf die Zeit von damals, die eigentlich keine langsame Zeit war, es war eine schnelle Zeit. Innerhalb von wenigen Wochen soll er über 50 verschiedene Lichterhalter konstruieren haben lassen in der Nähe von Berneck oder heute Bad Berneck, um eben diese Stollen auszuleuchten dort drin. Denn das, was bis jetzt eigentlich als Leuchtmöglichkeit drin war oder als Licht, das war der sogenannte Frosch, das war eine Öllampe. Also ein Gefäß mit Öl und einem Docht und das hat einen Schein, einen kreisförmigen Schein gebracht, etwa von 1,50 bis 2 Meter, dann wurde es immer dunkler. Und durch diesen Lichterhalter hat man erstmalig ein dauerhaftiges Licht gebracht, erzeugen können, stundenlang erzeugen können, mittels eben dieser genialen Erfindung, dass man einen Zylinder hatte, die obere Hälfte des Zylinders, das war ein Wasserbehälter, und die untere, die zweite Hälfte des Zylinders war Luft, und zwischen Wasser- und Luftbehälter war eine Verbindung da, und nachdem eben Wasser schwerer ist als Luft, hat das Wasser die Luft nach oben in einem Röhrchen in einen Brennbecher gebracht. Das heißt, dieser Brennbecher mit einer Brennflüssigkeit und einem Docht hat dann unabhängig von der Außenluft, das was wir eben hörte, schlechtes Wetter in den Stollen, also weniger als 15-18% Luftsauerstoff war tödlich für die Leute, die dort drin beschäftigt waren, aber auch tödlich für das Licht, das ging aus. Und das war diese geniale Erfindung, eben der Lichterhalter Alexander von Humboldt eben. Und diesen Lichterhalter, den hatte eben das Goldberg-Baumuseum auch in einer Nachbauform von der Technischen Universität Freiberg, dort wo eben ursprünglich Alexander von Humboldt studiert hat, auch als Leihgabe hier zur Verfügung gestellt bekommen. Und diese Leihgabe ist vor wenigen Tagen erst wieder an das Humboldt-Forum nach Berlin zurückgewandert mit einem kleinen, ja, mit einer kleinen Filmsequenz, die übrigens in Bad Berneck aufgenommen wurde, 8 Minuten. Da wurde mit Schauspielern dargestellt, wie eben Humboldt damals diesen Lichterhalter konstruiert hatte und bei dieser Erprobung des Lichterhalters beinahe sein Leben einbüßen musste. Und das war eben diese Erfindung in Bad Berneck, in dem damaligen Alaunbergwerk Bad Berneck.
Ja, wunderbar. Also das ist, mit anderen Worten, es gibt viel zu entdecken hier, ne?
Absolut. Und dieses Goldbergbaumuseum beleuchtet eben den historischen Goldbergbau von seinen Anfängen, nämlich in der Geologie. Sprich, wir sagen, zeigen dem Gast und sagen ihm die geologischen Voraussetzungen, warum können wir überhaupt Gold bei uns finden. Es werden verschiedene Abbauverfahren vorgestellt. Es gibt eben diese Untertagesituation. Wer also hier im Museum ist und keine Zeit mehr hat, in unsere Besucherbergwerke, um am Goldberg zu gehen, der kann auch bei uns hier in einem nachgebauten Untertagebereich einfahren. Er wird mit sämtlichen angrenzenden und wichtigen Berufen konfrontiert, auch mit Rechten, also mit Bergfreiheit und mit Iglauer Bergrecht, was sich dahinter verbirgt, was eine sehr komplexe Angelegenheit ist. Damit
das
kann sich der Gast
ist
beschäftigen.
Eben gerade die Stadt in Böhmen, Iglau.
Genau so ist es.
Kreis geschlossen, ne?
So ist es. Und auch diese merkwürdigen Messverfahren, über die wir eben schon gesprochen haben, der Lachter wird mittels eines Lachterstabes und einer nachgebauten Lachterkette eben gezeigt in den Vitrinen, die wir haben. Man muss sich das so vorstellen, dass der Lachter im Prinzip fast 2 Meter ist, 1,97 Meter ein paar zerquetschte. Das ist ein Lachter. Und wenn wir wissen, unser heutiger Zollstock ist 2 Meter lang, und als Zollstock ist er aufgesplittet in Zehnerschritten, also a 20 Zentimeter. Und genauso in Zehnerschritten ist der Lachterstab extra für Untertagesituationen, wo es eng und winkelig ist, als in einer Art Kettensituation dargestellt worden, aus Metall gefertigt. Und das nannte man eben die Lachterkette. Und wenn man die Lachterkette zusammenlegt, sieht das fast genauso aus wie unser Zollstock. Oder wie sagen die Oberfranken, der Meter.
Ja. Ja, und diesen sogenannten Klappmeter aus Metall, der ist auch oben in unserem Museum hier zu sehen. Ne? Das dürfte so der erste Klappmeter gewesen sein, den die Bergleute damals getragen haben, in einem Ledergefäß an einem Gürtel hängen. Und mit Hilfe dieses Klappmeters konnte man dann auch um Kurven herum messen. Und nicht es mit einer Schnur, die dann wahrscheinlich auch feucht geworden wäre oder irgendwann mal auch gerissen wäre. So hat man so einen Klappmeter oder eben die Lachterkette benutzt. Das war eben auch, ich sag mal, die Vorstufe unseres zerlegbaren Meters, den wir alle kennen und der in jedem Haushalt vorhanden ist heute.
Man kann also sagen, man kann sowohl aus der Vergangenheit für die Zukunft was lernen hier in Goldkronach.
Durchaus.
Habe ich jetzt irgendwas vergessen? Ist irgend noch ein Exponat da, das wir unbedingt noch besprechen müssen?
Ja, was ganz wichtig ist, das muss man also hier im Museum auch sagen. Wir haben einen Museumsgarten, wo man auf einem kleinen Rundweg verschiedene Gesteinseinheiten aus dem Grund- und dem Deckgebirge sehen kann. Aber was für die meisten Besucher das Wichtigste ist, besonders wenn Familien mit Kindern kommen, wir haben ein großes Goldwaschbecken da. Man kann also bei uns auch hier im Museumsgarten Gold waschen. Dazu kann man also ein Sandsäckchen, wo das Gold schon drin enthalten ist, erwerben und eine Fiole zur Aufbewahrung. Allerdings hat jeder dann die Aufgabe, an dieser riesigen großen Waschwanne, die mit Wasser gefüllt ist, unter Anleitung einer wunderbaren Bilderabfolge mit Erfolgsgarantie, dann eben aus diesem Sand seine 10 bis 15 Flimmerchen Gold, die garantiert enthalten sind, eben herauszuwaschen. Er soll nicht das ganze Säckchen mit nach Hause nehmen mit dem Sand, sondern nur seine Goldflimmerchen. Und genau darin liegt das Geschick und der große Spaß.
Okay, also eins haben wir noch.
Ja, man könnte vielleicht noch sagen, wir sind vorhin bei Humboldt stehen geblieben mit seiner genialen Erfindung. Dazu muss man noch sagen, er hat auch die Bergleute im Blick gehabt. Und zwar, ich sage mal, das Arbeitsverfahren der Bergleute, die Schwierigkeit, die der Beruf Bergmann einfach mit sich brachte. Oder anfangs wurden ja die Leute auch als Bergknechte bezeichnet, dass er diese Bergleute auch unterrichtet hat. Und da hat er ganz speziell hier in der Gegend, jetzt nicht mehr Fichtelgebirge, sondern eben Frankenwald, in dem heutigen Bad Steben, die erste, so kann man sagen, Berufsschule entwickelt für Bergleute. Das war eine freie Bergschule, die Humboldt auch anfangs selbst finanziert hat. Denn als er die Schule ins Leben gerufen hat, war ja gerade hier in der Gegend und auch im übrigen Deutschland es so, dass die Schulaufsicht damals bei der Kirche war. Und eine Schule gegründet, da hat die Kirche gesagt, da muss es von uns aus eine Genehmigung geben. Und da könnte ja auch derjenige, der eine Schule ins Leben ruft, auch sagen, die kostet Geld. Also Kirche, bezahl mal. Und Humboldt ist dem gleich aus dem Weg gegangen und hat diese erste Bergschule selbst finanziert aus seinem privatem Geld. Und diese Schule selbst, da wurden die Bergleute unterrichtet in den klassischen Fächern Lesen, Schreiben, Rechnen. Das bergmännische Rechnen, das heißt, sie mussten letzten Endes auch bestimmen können, wie hoch ist ein Berg im Winkelmessverfahren, beziehungsweise auch sollten sie in einem Stollen, ob das jetzt ein Eisenbergwerk war oder ein Goldbergwerk, bis zu 5 Mineralien voneinander unterscheiden können, um sagen zu können, das wäre das Mineral, was letzten Endes förderbar ist oder förderfähig ist. Und diese Schule wurde so weit ausgebaut, dass eben später auch namhafte Leute hervorgegangen sind, auch unter anderem auch ein Schüler Humboldts, der dann nach Goldkronach kam und in Goldkronach auch weiter sich weitergebildet hatte und so viel Wissen sich angeeignet hatte, dass dieser Bergmann, der diese Schule Humboldts besucht hatte, auch einer der Nächsten war, der die Bergakademie in Freiberg in Sachsen besuchen konnte. Aufgrund seiner Erfahrungen hier aus der Gegend, und da schließt sich auch der Kreis wieder mit Goldkronach.
Bildung bringt einen einfach immer weiter. Ja.
Was vielleicht für das Goldbergbaumuseum in Goldkronach noch herausragend ist, ist die Tatsache, dass wir in unserem Sonderausstellungsraum eben pro Jahr verschiedene Sonderausstellungen machen. Deswegen kommt dieser Name Humboldt auch so häufig vor, weil jetzt eben gerade Humboldt-Jahr ist. Wir feiern 250 Jahre Geburtstag Alexander von Humboldt und im Zuge dessen hat natürlich das Goldbergbaumuseum Goldkronach diese Sonderausstellung zum Thema Alexander von Humboldt. Allerdings beherbergen wir in einem unserer Räumlichkeiten grundsätzlich einen Informationsbereich zum Thema Humboldt, der eben hier doch viele Jahre seine Sporen verdient hat, womit er eben auch seinen späteren Ruhm weiter aufbauen konnte. Aber es finden jedes Jahr verschiedene Sonderausstellungen statt. Teilweise haben sie Bezug zum Bergbau, zum Goldbergbau, zum Gold, zur Mineralogie teilweise, aber auch einfach nur zur Stadt Goldkronach, in dem zum Beispiel Künstler auch eine Plattform bekommen, sich hier auch mal auszustellen, wenn sie denn aus Goldkronach sind. Also wir versuchen immer irgendwo einen Bezug zu der Stadt oder zu dem Bergbau oder zur Geologie und zur Geschichte der Stadt zu bekommen. Und von daher lohnt es sich mit Sicherheit immer wieder auch mal auf die Internetseite des Goldbergbaumuseums unter www.goldbergbaumuseum.de zu schauen, um einfach sich zu informieren, was läuft gerade für ein Thema, was kommt vielleicht noch oder gibt es vielleicht auch Veranstaltungsreihen. Auch wir veranstalten hier vom Goldbergbaumuseum aus Veranstaltungen in Form von Vorträgen und Symposien, die dann meistens aufgrund der Räumlichkeiten eben bei uns in Goldkronach im Alexander von Humboldt Hotel stattfinden, was im Zentrum der Stadt liegt. Und das findet man dann eben auf unserer Homepage unter Terminen.
Ja, da würde ich sagen, ist alles gesagt jetzt. Das Schatzkästlein in Goldkronach, das Goldbergmuseum, Goldbergbaumuseum. Und vielen herzlichen Dank für das Gespräch, Frau Taubenreuther.
Sehr gerne.
Herr Nitsche. Aufruf an alle, Goldkronach besuchen und das Museum natürlich.
Glück auf!
Glück auf!